groundbreaking ceremony was done 10 times. It was changed over time.
10-mal gab es einen feierlichen ersten Spatenstich. Doch dann gab es immer wieder Änderungen. Eine neue Regierung, ein neuer Energieminister, der den Standort geändert hat oder neue Anforderungen an das Kraftwerk stellte. Mittlerweile sind internationale Geldgeber ausgestiegen. Wir haben also eine Chance vertan.
Was der mongolische Oppositionspolitiker Badral da beschreibt, ist ein Grund dafür, warum es wirtschaftlich in der Mongolei nicht vorangeht. Das Land mit 3,5 Millionen Einwohnern ist eingeklemmt zwischen den zwei autoritären Riesen, China und Russland. Es ist eine Demokratie, wenn auch fragil. Es hat mit Korruption und Armut zu kämpfen, obwohl es Bodenschätze im Überfluss hat. Und seit Russlands Krieg gegen die Ukraine und Chinas immer lauter vorgetragenen Anspruch auf Taiwan, muss es eine Neutralität praktizieren, die dem Land viel abverlangt.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Unsere Reporterin Ruth Kirchner kennt die Mongolei aus ihrer Korrespondentenzeit in Peking. Für die Weltzeit ist sie nochmal eingetaucht in das ostasiatische Land, das mit Korruption und Armut zu kämpfen hat.
Es ist selten still bei Sol Jaral und ihren beiden Kindern. Gleich hinter dem löchrigen Lattenzaun ihres winzigen Hofs bellt ein Hund und zerrt an einer Kette. Sol Jaral steht vor dem Eingang ihrer Jurte, einem weißen mongolischen Rundzelt, das die Einheimischen Ger nennen. Hier am Rand von Ulaanbaatar stehen auf den Hügeln tausende solcher Zelte neben schäbigen Hütten. Dahinter beginnt das weite Grasland. Das Zentrum der mongolischen Hauptstadt mit glasverspiegelten Hochhaustürmen ist weit weg. Eine andere Welt. Die größte Herausforderung ist das Trinkwasser, sagt Sol Jaral, während ihr Hund ununterbrochen bellt und in ihrem Zelt der Fernseher läuft. In der Ger-Siedlung gibt es kein fließendes Wasser, keine Kanalisation. Neben dem Zelt steht ein Plumpsklo. Wenn es voll ist, wird ein neues Erdloch gegraben. Zweimal die Woche kauft Sol Jaral unten an der Hauptstraße Trinkwasser. Dann schiebt die zierliche Frau einen Handkarren mit 40 Litern über die steile Schlaglochpiste zu ihrem Zelt hoch. Ein Knochenjob. Wenn die Kinder älter sind, können sie mir helfen, sagt die junge Mutter. Die Kinder sind 5 und 6 Jahre alt. Ihren Mann hat Sol Jaral offenbar seit Monaten nicht gesehen. Sie selbst ist im vergangenen Sommer mit den Kindern, ihrem Rundzelt und der übrigen Habe nach Ulaanbaatar gekommen, auf der Suche nach einem besseren Leben, wie tausende andere Mongolen in den letzten Jahren auch. Vorher hat Sol Jaral in der Steppe gelebt, 200 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Wie ihre Geschwister hatte sie eine kleine Viehherde. Wie alt sie ist, weiß sie nicht genau. Mitte 20 vielleicht. Eine Geburtsurkunde gibt es nicht. Lesen und Schreiben hat Sol Jaral nie gelernt. Sie ist chronisch krank, kann sich schlecht konzentrieren. Und doch, sagt sie, sie sei zufrieden in der armen Siedlung am äußersten Rand von Ulaanbaatar. Das Leben im Slum sei besser als das in der Steppe. Die Kinder können hier zur Schule gehen, sagt sie. Später könnten beide Medizin studieren und Ärzte werden. Doch das ist ein ferner Traum, denn in den Slums gibt es kaum Jobs. Es fehlt an Schulen, medizinischer Versorgung und an Perspektiven. Denn Menschen wie Sol Jaral gibt es viele. Nach Berechnungen der Weltbank leben knapp 28% aller Mongolen unter der Armutsgrenze, weitere 20% nur knapp darüber. Das Zentrum von Ulaanbaatar ist eine andere Welt. Rund um den weiträumigen Suchbata-Platz ist die Stadt jung und modern, das Leben deutlich einfacher. Auf dem zentralen Platz haben sich die Menschen vor über 30 Jahren, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, einen friedlichen Übergang zur Demokratie erkämpft. Heute spielen am Rande des Platzes junge Leute Volleyball. Vor dem mongolischen Parlamentsgebäude steht eine gewaltige Statue von Chinggis Khan. Dort lassen sich Familien und Hochzeitspaare gerne fotografieren. Im Hintergrund Hochhäuser, moderne Hotels, Restaurants und Geschäfte. Für Sol Jaral und die meisten anderen Menschen aus den Ger-Siedlungen eine unerreichbare Welt.
When you're born in the Ger district or when you're born in a rural area,
wer in einem Ger-Distrikt oder auf dem Land geboren und aufgewachsen ist, bleibt meist dort, sagt Solsaya Batuyab. Es sei schwer, aufzusteigen in eine andere soziale Schicht. Batuyab ist Mitgründerin einer Fraueninitiative Women for Change, Frauen für Veränderung. Wir treffen uns in einem Café, einen Steinwurf vom Suchbata-Platz entfernt. Ihren Mann, einen Lokalpolitiker, hat sie gleich mitgebracht. Für Batuyab ist klar, was sich ändern muss, damit Menschen in den Gersiedlungen und auf dem Land bessere Chancen bekommen.
Ein besseres Bildungssystem für alle, egal wo jemand geboren ist, das könnte Abhilfe schaffen. Wir haben zwar sehr gute Privatschulen, doch die sind sehr teuer. Auf dem Land oder in abgelegenen Gebieten sind die Schulen sehr schlecht. Investitionen in Bildung könnten für etwas mehr Chancengleichheit sorgen.
Das Geld dafür wäre eigentlich vorhanden, denn die Mongolei ist zwar kein reiches Land, aber auch nicht wirklich arm. Sie hat so viele Bodenschätze wie kaum ein anderes Land der Welt. Der Internationale Währungsfonds schätzt den Wert der Rohstoffreserven in der Mongolei auf bis zu 3 Billionen US-Dollar. Vor allem Kohle, Kupfer, Erze, Gold und seltene Erden. Vieles davon kann zwar nur durch massive Investitionen gefördert werden, aber auch schon heute verkauft die Mongolei große Mengen Kohle und Kupfer an den großen Nachbarn China. Nur bei den Menschen in den Gersiedlungen kommt von diesen Geschäften so gut wie nichts an. Viel Geld verschwinde in den Taschen von korrupten Beamten, Politikern und Geschäftsleuten, schimpft Mongdul Badral. Er ist der Mann von NGO-Frau Batuyab und Oppositionspolitiker für die kleine konservative Hun-Partei. Tatsächlich ist die Korruption eines der großen Probleme der Mongolei. Im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International ist das ostasiatische Land zuletzt weiter abgerutscht, liegt jetzt auf Rang 121 von 180. Viel Geld werde auch für wenig wirksame Sozialprogramme ausgegeben, kritisiert Badral, für Prestigeprojekte, die niemandem etwas nützten, oder für Wahlgeschenke.
A big part of our budget is just operational.
Ein großer Teil des Etats geht für laufende Ausgaben drauf, etwa für ein Theater irgendwo in der Pampa oder für eine Schule, die für 1000 Kinder ausgelegt ist, in einer Gegend, wo nur 100 Kinder leben.
Vor der Jurte von Sol Jaral und ihren beiden Kindern kläfft weiter der Hund. Drinnen im Zelt herrscht penible Ordnung. Es gibt einen Kühlschrank, einen Fernseher. In der Mitte des Zelts steht ein kleiner Ofen. Darauf kocht die Familie und heizt mit Kohle gegen die eisige Winterkälte draußen an. Weil Zehntausende in Ulaanbaatar das genauso machen, liegt die Stadt im Winter oft unter einer dichten Smogglocke. Die kälteste Hauptstadt der Welt mit der schlechtesten Luft. Doch Sol Jaral hat keine andere Wahl. Ihre Lage ist prekär. Das Geld reicht gerade so zum Überleben. Sie bekomme etwas Kindergeld vom Staat, erzählt Sol Jaral, und eine kleine Rente wegen ihrer chronischen Erkrankung. Aber einen Job hat sie nicht. Der Weg ins Zentrum ist zu weit. In den Gersiedlungen gibt es keine Busse oder andere öffentliche Transportmittel, keine geteerten Straßen, keine Müllabfuhr. Hinter einem Hügel nicht weit von Sol Jarals weißem Nomadenzelt erstreckt sich eine wilde Müllhalde weit über einen Hang. Der süßliche Geruch von Abfall liegt in der Luft und dunkle Rauchschwaden von brennendem Müll. Dazwischen Müllsammler mit blauen und gelben Säcken. Sie sind die Ärmsten der Armen in der Mongolei. Plastik, Metall, Glas, sie klauben alles aus den Müllbergen, was sich für ein paar Tukrik, ein paar Cent noch verkaufen lässt. Reporter sind hier nicht willkommen. Ein Mann hebt große Steine auf und rennt auf uns zu. Verschwindet, schreit er und droht, mit den Steinen zu werfen. Wer hier um sein Überleben kämpft, will darüber nicht auch noch Auskunft geben müssen. Und doch gibt es inmitten des Elends auch Hoffnungsschimmer. Unweit der Müllhalde und Sol Jarals Jurte liegt ein Kindergarten der kanadischen Velo-Stiftung. Das neue Schuljahr Anfang September begann wie überall im Land mit einer bunten Eröffnungszeremonie, mit Reden, Tanzvorführungen und der mongolischen Nationalhymne. Vor 10 Jahren hat die Velo-Stiftung die Kita eröffnet, um vor allem den Kindern der Müllsammler zu helfen. Mittlerweile werden hier 300 Kinder zwischen 2 und 5 Jahren kostenlos betreut. Es gibt sogar eine kleine Bibliothek mit ein paar Computern, einen Gemüsegarten und eine Nähstube für Frauen. Ein neues, hochmodernes und energieeffizientes Gebäude ist in Planung. Alles über Spenden finanziert, die Gründerin Julie Velo unermüdlich eintreibt.
Was richtig cool ist, alle unsere Kinder gehen anschließend zur Schule. Als wir vor 10 Jahren anfingen, gingen nur 30% der Kinder hier in der Gegend überhaupt in eine Grundschule. Und die wenigsten schafften es über die 1. oder 2. Klasse hinaus. Denn die Schulen hier sind sehr streng. Ohne Unterstützung von zu Hause beim Lesen und Schreiben, ohne gelernt zu haben, wie man sich in der Schule verhält, sich in der Reihe aufstellt, warten, bis man dran ist, die Toiletten benutzen. Wer all das nicht gelernt hat, kommt selbst im ersten Schuljahr nicht zurecht.
Wohltätigkeitsorganisationen wie die von Julie Velo können punktuell helfen. Doch vor allem braucht die Mongolei staatliche Investitionen in Infrastruktur und Industrie. Das könnte dringend benötigte Arbeitsplätze schaffen, auch für Menschen in den armen Siedlungen. Derzeit sind Jobs Mangelware. Es gibt kaum verarbeitende Industrie in der Mongolei. Das Land lebt von seinem Rohstoffreichtum. Kupfer, Kohle, selbst noch Kaschmirwolle, alles wird nach China verkauft und dort weiterverarbeitet. In der Mongolei selbst findet kaum Wertschöpfung statt. Die Folgen für die Volkswirtschaft sind fatal. Die Mongolei ist abhängig von stark schwankenden Rohstoffpreisen auf dem Weltmarkt. Ideen, das zu ändern, gibt es zwar seit Jahren, doch wirklich geholfen hat bislang nichts.
Das Hauptproblem hier in der Mongolei ist, dass wir das auch nicht richtig managen können. Wir haben sehr lange über Diversifizierung unserer Wirtschaft gesprochen, aber haben das bis heute nicht richtig in die Reihe bekommen.
Klagt Lakshmi Bojo. Sie leitet das unabhängige Zentrum für Wirtschaftspolitik und Wettbewerbsfähigkeit in Ulaanbaatar. Auch Bojo verweist auf die Korruption in den Eliten, auf mangelnden politischen Willen, auf hohe Schulden aus Zeiten von Wirtschaftskrisen, auf eine fehlgeleitete Wirtschaftspolitik, die nicht langfristig angelegt ist. Die politisch-wirtschaftlichen Eliten der Mongolei haben es sich mit den Einnahmen aus den Rohstoffverkäufen bequem gemacht, sagt sie.
Wer profitiert hier von der mongolischen Seite? Ist es so, dass von diesem Reichtum, von dieser Rohstoffe hier nur wenige Familien dann profitieren. Es gibt ja viele staatliche Bergbauminen auch noch da. Und von diesen staatlichen ist es ja so, dass alle 4 Jahre nach den Wahlen dort wieder sozusagen neue Leute gewählt werden von der Partei, die dort gewählt wurden und die Aufträge halt sozusagen an die eigenen Leute vergeben werden. Dadurch ist es ja so, dass das Reichtum nur an die politische Elite geht, würde ich sagen.
Bojo sieht trotzdem große Chancen für die Mongolei. Sie spricht von erneuerbaren Energien, Wasserkraft und Sonne und träumt von einer eigenen IT-Industrie. Doch dafür mangelt es an Fachkräften. Viele junge, gut ausgebildete Mongolen sind ausgewandert nach Südkorea, Australien oder Japan. Und es braucht eine bessere Infrastruktur. Es fehlen Straßen, moderne Eisenbahnlinien, Kraftwerke. Allein die Stromversorgung ist schwierig. Trotz der gewaltigen Kohlevorkommen kauft die Mongolei viel Strom aus Russland dazu. Denn die mongolischen Kraftwerke sind meist hoffnungslos veraltet und wie in Ulaanbaatar völlig überlastet. Doch der Bau einer seit langem geplanten neuen Anlage kommt selbst in der Hauptstadt nicht voran, sagt Oppositionspolitiker Badral.
The groundbreaking ceremony was done 10 times.
10-mal gab es einen feierlichen ersten Spatenstich, doch dann gab es immer wieder Änderungen. Eine neue Regierung, ein neuer Energieminister, der den Standort geändert hat oder neue Anforderungen an das Kraftwerk stellte. Das ging ewig hin und her. Mittlerweile sind internationale Geldgeber ausgestiegen. Entwicklungsbanken wie die Weltbank haben ihre Politik geändert und fördern Kohlekraftwerke nicht mehr. Wir haben also eine Chance vertan.
Auch die erdrückende Abhängigkeit von Russland und China ist ein Problem. Sie schränkt die Freiräume der demokratisch gewählten Regierung in Ulaanbaatar deutlich ein. Kritische Worte gegenüber Russland oder China kann sich die mongolische Führung nicht leisten, denn die Autokratien in Moskau und Peking reagieren sofort. China schließt dann schon mal die Grenzen für mongolische Rohstoffexporte. Russland drosselt dann unter Verweis auf technische Probleme, die Stromversorgung. Auch aus dieser Abhängigkeit konnte sich die Mongolei bislang nicht lösen. Mit der offiziellen Politik des dritten Nachbarn sollen zwar Investoren aus Japan, Südkorea, aus den USA und Europa angelockt werden. Doch auch da geht es, wie beim Ausbau der Infrastruktur, nur schleppend voran. Noch immer gibt es nur einen wirklich großen Investor, den australischen Bergbaukonzern Rio Tinto, der mit Oyu Tolgoi die größte Gold- und Kupfermine der Welt betreibt. Der mongolische Staat ist daran zu einem Drittel beteiligt. Die Abhängigkeit von Rohstoffen und von den mächtigen Nachbarn Russland und China ist seit Jahren fest zementiert. All das ist für Soljaral in ihrer Jurte am Stadtrand von Ulaanbaatar weit weg. Bei ihr geht es um das nackte Überleben. Sie bekommt Kleiderspenden von der kanadischen Velo-Stiftung, einen Rucksack für die Tochter, die in die Grundschule geht, eine Brille für den kleinen Sohn, der in der Kita der Stiftung betreut wird. Aber sie braucht auch Geld, gerade im bitterkalten Winter, für die Kohle zum Heizen ihres Zelts und für Lebensmittel. Aufgeben will und kann sie nicht. Das Leben hier sei besser als in der Steppe, sagt die junge Frau. Sie sei zufrieden. Es klingt ziemlich trotzig, denn ihre Zukunft und die ihrer Kinder ist mehr als ungewiss.
Keine einfache Situation, die die kleine Mongolei im Klammergriff von China und Russland da bewältigen muss. Obwohl es bereits einen beachtlichen Weg gemacht hat, heraus aus dem kommunistischen Satellitenstaat der Sowjetunion hin zu einem souveränen Nationalstaat und einer funktionierenden parlamentarischen Demokratie. Doch das Land steht in seiner Außen- und Sicherheitspolitik vor einem schwierigen Balanceakt. Wie schafft man das? Das möchte ich wissen von Viktor Frank. Er leitet das Auslandsbüro Mongolei der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Ulaanbaatar. Hallo, Herr Frank.
Grüß Sie, Frau Wollong.
Herr Frank, wie steht die Mongolei, die das Völkerrecht ja nach außen stets hochhält, zu Russlands Krieg gegen die Ukraine? Und dabei würde ich gern unterscheiden zwischen dem, was die Regierung offiziell von sich gibt und dem, was im Land gedacht wird. Oder ist das gleich?
Das ist durchaus ähnlich, würde ich mir behaupten wollen. Die Mongolei hält auch in diesem Falle das Völkerrecht hoch und hat die einzige offizielle Äußerung der Regierung, die es dazu gegeben hat, unmittelbar kurz nach dem Krieg, also das war im März 2022, hat die Mongolei darauf hingewiesen, dass es natürlich schön wäre, wenn die Waffen schweigen würden, wenn es Frieden gäbe und wenn die Kampfhandlungen unmittelbar eingestellt worden wären. Und das war dann die einzige offizielle Position. Seitdem enthält sich das Land, wenn es zur Abstimmung bei der UN kommt. Man muss allerdings dazu sagen, dass angesichts der geografischen, geopolitischen Lage der Mongolei diese Enthaltung und Nichtunterstützung der russischen Position schon fast als ein Nein gewertet werden könnte. Und auf der anderen Seite die Bevölkerung. Es gab Umfragen kurz nach dem Beginn des Krieges, die gibt es jetzt seit längerer Zeit nicht mehr. Da waren ca. 10% pro-ukrainisch, ca. 20% je nach Umfrage pro-russisch und der Rest aber entweder desinteressiert oder hat dann, ja, könnte man schon sagen, wahrheitsgemäß geantwortet, dass man zu schlecht informiert sei, um da eine eigene Position jetzt beziehen zu können. Aber in dem Sinne ist da auch die Regierung, man hat sich einmal geäußert, und ansonsten verhält man sich neutral.
Naja, das ist natürlich auch dem geschuldet, der geopolitischen Lage, wie Sie es auch ansprachen. Unsere Reporterin Ruth Kirchner sagte ja auch im Beitrag, bei kritischen Worten drosselt Russland unter Verweis auf technische Probleme schon mal die Stromversorgung. Und auch China ist dünnhäutig, schließt schon mal die Grenzen für mongolische Rohstoffexporte. Auch das hat Ruth Kirchner im Beitrag so gesagt. Was bedeutet das für die Mongolei? Kann sie da überhaupt eine souveräne Außenpolitik gestalten?
Sie gestaltet in der Tat eine souveräne Außenpolitik, natürlich unter den Gegebenheiten, die man hat. Also das heißt, man muss hier zwangsläufig als mongolische Regierung Rücksicht nehmen auf russische Positionen oder auf chinesische Befindlichkeiten. Das heißt aber nicht, dass man sich jetzt nicht mit anderen unterhalten kann. Die mongolische Außenpolitik ruht ja auf drei Säulen. Es ist zum einen gute Beziehungen zu beiden Nachbarn, gleichwertige Beziehungen zu beiden Nachbarn, aber auch gute Beziehungen zu Drittnachbarn. Dazu gehören internationale Organisationen, aber auch so Staaten wie Deutschland, USA, Frankreich, Südkorea, Japan. Also das heißt, die Mongolei ist schon sehr versucht, ihre Außenbeziehungen vielfältig zu gestalten. Wenn es aber natürlich um Kerninteressen der beiden Nachbarn geht, muss man ja als Land hier aufpassen, dass man sie nicht verärgert. Also bei China war es zuletzt, als es zu einer größeren Schließung kam, jetzt abseits von Corona, das war nochmal ein anderer Fall, nach dem Besuch von Dalai Lama. Bei der russischen Seite ist es immer schwer abzuschätzen. Sie haben ja erwähnt, dass unter Verweis auf technische Schwierigkeiten manchmal der Strom abgestellt wird oder zu wenig Benzin und Diesel geliefert wird, was auch nochmal die Situation in dem Land sehr schnell verschärft. Das kann man auch nicht immer ausschließen. Und die russische Seite hält sich da zurück. Also es gibt jetzt keine Ankündigung, dass man auf eine bestimmte Reaktion reagiert, sondern man überlässt es der Mongolei, Sachen zu interpretieren. Manchmal sind es aber tatsächlich auch technische Schwierigkeiten, weil die Infrastruktur auf der russischen Seite jetzt auch nicht die jüngste ist. Aber nichtsdestotrotz weiß man in der Mongolei, wenn man 98% des gesamten Benzins und Diesels aus Russland bezieht und man würde sich eindeutig gegen Russland positionieren, also um eine Benzinknappheit herbeizuführen von der russischen Seite, dauert wenige Tage sozusagen.
Herr Frank, Sie erwähnten auch China, da würde ich dann doch gerne das Stichwort aufgreifen, denn im Beitrag hieß es ja auch, dass die wirtschaftliche Abhängigkeit von China sehr groß ist, alles Kupferkohle, selbst Kaschmirwolle wird dahin verkauft. Wie sieht man in der Mongolei den Konflikt zwischen China und Taiwan? Hat man da Sorge, dass wenn China Taiwan erstmal erobert hat, falls es das mal getan hat, es sich dann auch die Mongolei holt?
Um den letzten Teil der Frage zu beantworten, also diese Diskussion gibt es hier nicht. Die Volksrepublik China hat ja die Mongolei anerkannt als einen souveränen Staat. Es gibt auch keine offiziellen Gebietsansprüche oder sonstiges. Also das heißt, eine Annexion wird hier weder thematisiert, noch steht sie irgendwie als Drohmaßnahme im Raum. Zu Taiwan unterhält man gute Beziehungen, verfolgt aber auch genau wie Deutschland eine Ein-China-Politik. Also das heißt, Taiwan wird nicht als eigenständiger Staat anerkannt, was aber die Mongolei nicht daran hindert, auch das taiwanesische Kulturinstitut im Land zu haben und auch da sehr gute, sehr enge Beziehungen, gerade im kulturellen Bereich, zu unterhalten zu Taiwan. Aber letztendlich, man kommentiert genauso wie im Falle der Ukraine diesen Konflikt nicht. Man mischt sich da nicht ein und betrachtet das mehr oder weniger als eine interne chinesische Angelegenheit. Und vielleicht noch ein Fun Fact dazu. Ich hatte erwähnt, dass die Volksrepublik China die Mongolei anerkannt hat. Bei Taiwan ist es eigentlich nur so, dass in der taiwanesischen Verfassung die Mongolei immer noch als ein Bestandteil vom taiwanesischen China, wenn man das so sagen möchte, drinsteht. Nichtsdestotrotz sind da die Beziehungen, wie schon erwähnt, eigentlich sehr gut.
Soweit Viktor Frank, Leiter des Auslandsbüros Mongolei der Konrad-Adenauer-Stiftung, über die mongolische Außenpolitik, ihre geopolitischen Abhängigkeiten von China und Russland und den Balanceakt, den es verwirklichen muss, um seine Souveränität zu bewahren. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Frank.
Ja, danke Ihnen.
Im nächsten Podcast der Weltzeit geht es um eine Stadt in Honduras, die von einem ausländischen privaten Unternehmen gebaut wurde und wo nach eigenen Gesetzen gehandelt wird. Mehr dazu morgen. Ich bin Margarete Wohlan und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.